Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr euch die Predigten jetzt auch auf diesem Wege anhören könnt. Und solltet ihr uns, die Gemeinde Emanuel in Lindern, noch nicht so gut kennen, dann könnt ihr gerne auf einen der Links in der Beschreibung klicken und so den Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt wünschen wir euch aber ganz viel Freude und vor allem sehr viel Segen mit der aktuellen Predigt.
Einen wunderschönen Morgen. An diesem schönen Tag bist du hier und ich gratuliere dir, dass du heute hier bist, denn Gott hat sich vorgenommen, heute an deinem Leben etwas zu tun. Glaubst du das? Ich glaube es ganz fest. Ja, die Predigt, der Titel wurde angekündigt, der eine und die fünf. Nun fragt ihr euch, was das bedeutet. Es wird sich im Laufe der Predigt aufklären. Nicht gleich, aber im Laufe der Predigt. Ja, die Predigtserie, in der wir stehen, diesen Monat, lautet ja geben oder nehmen, Fragezeichen. Biblisch gesehen ist das so, dass wir nur dann etwas geben können, wenn wir vorher empfangen haben. Und in der Tat ist das so, dass Gott mit dem Geben begonnen hat. Er hat dir das Leben gegeben, oder? Er hat dir Versorgung geschenkt, du brauchst nicht hungern, oder? Er hat dich gefördert, er hat für dein Wachstum gesorgt, er ist dein Schutz, er ist der Geber. Und er hat dich und mich bestimmt, auch ein Geber zu werden. Und die ganz besondere Gabe, die Gott dir gegeben hat und mir gegeben hat, ist die Berufung, und zwar eine ganz besondere Berufung. Davon haben wir in der letzten Predigt gehört, Könige und Priester zu sein. Darauf möchte ich jetzt daran anknüpfen. Es geht also nicht um weniger, wir müssen diese Worte richtig in uns aufnehmen, es geht nicht um weniger als König und Priester zu sein. Die Frage war am Anfang der Predigt, bist du ein König? Fühlst du dich wie ein König oder Priester? Das ist die Frage, um die es ging. Und der Grund ist der, dass Gott dich und mich dafür bestimmt hat, tatsächlich ein König und ein Priester in einer bestimmten Weise zu werden. Gott hat sich vorgenommen, sich selbst durch dein und mein Leben zu verherrlichen. Er möchte, dass an uns Königliches sichtbar ist, weil er König ist. Jesus betete im Gebet am Ende seines Dienstes, Victoria nannte das Übergabegebet sozusagen. Ne? Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Gott will Herrlichkeit auf dein und mein Leben legen. Er möchte sich als König und Priester in deinem und meinem Leben verherrlichen. Und da gelten die Argumente wie zum Beispiel, ich bin zu jung, bin ich klug genug? Ich habe nicht genug Zeit? Nicht. Gott glaubt an dich. Und am Ende der Predigt hieß es, wenn wir nicht in unsere Berufung kommen, dann nehmen andere Mächte Überhalt über die Welt. Ein ernstes Wort. Und damit möchte ich eher anknüpfen. Meine Textpassage ist in Epheser 4, 1 bis 7, 7 bis 4, 7 bis 8 und 11 bis 14. Ich lese diese Textpassage, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Berufung, König und Priester zu sein. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, in der der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Jeder von uns hat den Anteil an Gnade erhalten, so wie er ihn von Christus zugemessen wurde. Es ist ihm Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und er hat ja einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle in Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in der ganzen Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Einige Punkte habe ich mitgebracht, die kommen jetzt auf der Folie. Hast du die Folie? Okay, der erste Punkt ist, Gott will, dass wir mündige Christen werden. Ein mündiges Christsein tut Not. Es geht hier darum, dass wir reif sind. Nicht unmündige Kinder, die von jeder Meinung hin und her geworfen werden und mitgerissen werden, sondern dass wir standhaft sind und fähig sind, dem Bösen und vor allem diesen hinterlistigen, irrigen Gedanken von Menschen, die ausgebreitet werden, standzuhalten. Neulich schauten wir uns in den Predigten die Korinther an. Und ihr erinnert euch, die Korinther, die werden von Paulus als Unmündige in Christus bezeichnet. Da kommt ein Prediger und sie sind von ihm total begeistert und sagen, das ist es. Kommt der andere, das ist es. Und ich bin des Paulus, ich bin des Petrus. Sie sind hin und her geworfen, können nicht verstehen, dass eigentlich alle dasselbe meinen und streiten miteinander. Und das ist die Atmosphäre, in der nicht Gutes gedeihen kann. Eine reife, mündige Christenheit ist das, was wir heute dringend brauchen. Ich möchte die ernsthaften Worte von Pastorin Victoria erinnern. Wenn wir nicht reif werden, wenn wir nicht unsere Bestimmung, König und Priester zu sein, einnehmen, da kommt die Dunkelheit und sie wird die Welt beherrschen. Es ist dringend, dringend nötig, dass wir wirklich zu reifen Christen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Wir leben in einer Zeit, wo das sehr, sehr massiv und zwar in einem Ausmaß geschieht, wie zu keiner Zeit bevor. Die Massenmedien begünstigen das, dass Menschen permanent am laufenden Band irregeführt werden. Irregeleitete Menschen werden wirklich von bösen Menschen nicht nur irregeführt, sondern instrumentalisiert, dass sie ihre Meinung weitergeben, dass sie ihre Worte sprechen und dass sie mit Waffen für ihre Meinung kämpfen, ohne zu wissen, wofür sie eigentlich kämpfen. Das ist die Tragik unserer Zeit. Das passiert im Osten, im Westen, im Süden und Norden des ganzen Globuses. Und deswegen ist es so dringend, dass wir verstehen, es ist dran, mündig zu werden, dass wir nicht auf diese Machenschaften böser Menschen hereinfallen. Mein zweiter Punkt ist, es gibt zwei Voraussetzungen, die Paulus hier zeigt, um mündig zu werden. Die erste ist, dass wir unseren Stolz aufgeben und in Liebe uns gegenseitig annehmen und ertragen. Damit beginnt es eigentlich. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt einander in Liebe. Wir sitzen alle in einem Boot. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, tatsächlich unsere persönlichen Befindlichkeiten und den Stolz wirklich zu begraben. Der wunderwirkende Schlüssel dafür ist das Wort vom Kreuz. Dort am Kreuz hing einer. Und seine Botschaft war, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Indem wir diese Weisheit vom Kreuz lernen, beginnen wir einander in einer Liebe zu begegnen, die von Gott herkommt. Und so entsteht eine Kraft der Einheit, die wir dringend brauchen. Wir sollten uns alle auf dasselbe Ziel ausrichten. Das ist die zweite Voraussetzung. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei der Berufung bekommen. Das heißt, wir müssen als Gemeinde lernen, auf ein Ziel gemeinsam hinzuarbeiten. Auf dasselbe Ziel ausgerichtet sein. Wir haben vor einigen Jahren diesen Prozess der Visionsfindung in uns entstehen lassen. Und wir haben gemerkt, dass Gott uns tatsächlich eine Vision geschenkt hat. Überall, wenn ich mit Menschen spreche über diese Vision, merke ich, dass sie eine Widerhall findet. Jesus lieben, Familie leben, Menschen für Gott begeistern. Warum kommt sie an? Weil sie ein Gedanke Gottes ist. Weil es das, was Gott wirklich will. Er will, dass wir lernen, ihn zu lieben. Er will, dass wir Familie leben. Und er will, dass wir Menschen für Gott begeistern. Das ist sein Anliegen. Die Einheit des Geistes, die Gott wirkt, sollten wir durch das Bindemittel des Friedens bewahren. In Versöhnung miteinander leben. Das ist total wichtig. Wir sind ein Leib. Ob du ein Aussiedler bist, ob du ein richtiger Deutscher bist, der hier aufgewachsen ist, ob du ein Ukrainer, ob du ein Russe, ob du ein Südamerikaner bist, wir sind einer in Christus. Punkt. Totschka, basta. Ja? Die Unterschiedlichkeit soll uns versöhnen miteinander. Und wir dürfen nicht zulassen, dass zwischen uns Trennung entsteht. Das ist ganz wichtig. Wir sollten mündige Christen werden. Diese Zerrissenheit, die die Korinther hatten, machen eine Gemeinde kaputt. Lass uns aktiv daran arbeiten. Lass uns praktisch werden. Warum beim Kaffeetrinken später nicht zusammensitzen an einem Tisch, ein Ukrainer und ein Russe, ein Deutscher und ein Ukrainer, ein Aussiedler und kein Aussiedler, ein Junger und ein Alter. Warum nicht an einem Tisch sitzen? Da geht's doch los, oder? Habt ihr es gehört? Die Einheit. Und wenn es dann nicht geht, da kann man diesen Smart Mode im guten Sinne benutzen, als Übersetzer, oder? Und dann reden wir miteinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir lassen uns nicht durch diese Unterschiedlichkeit, die wir mitgebracht haben, voneinander dividieren. Und ich möchte einen Amen hören. Ja, lass uns das ernst nehmen. Das ist Einheit. Das ist das, was die Grundvoraussetzung bildet dafür, dass wir ein mündiges, starkes Christen werden. Die Fülle Gottes, um die es hier geht, dass wir in die Fülle Gottes, in die Fülle Christi kommen, bekommen wir nur dann, wenn wir uns mit allen Christen vereinen. Im Kapitel davor, Epheser 3, 18, heißt es, dass wir mit allen Heiligen zusammen erkennen die übersteigende Liebe des Christus und so zu der ganzen Fülle Gottes kommen. Es gibt keinen anderen Weg zu der Fülle Gottes kommen, als dass wir uns vereinen als Christen und die Einheit leben, die uns in Christus geschenkt ist. Das waren die zwei Voraussetzungen. Jetzt geht es auf drei. In diesem Text werden drei Dinge genannt, auf die es ankommt. Das erste ist die Berufung. Das zweite, das sind die Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und das dritte, das ist der Dienst, in den Gott uns hineingenommen hat. Berufung. Damit beginnt unser Predigttext. Lebt also, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Was ist unsere Berufung? Haben wir es noch drauf? König und Priester zu sein, das ist deine und meine Berufung und nicht weniger. Und nicht weniger. Das ist die Idee Gottes, der sich vor Grundlegung der Welt in seine Vision für dich vorgenommen hat. Er möchte, dass du zum Lobpreis seiner Herrlichkeit bist. Dass du Gottes Herrlichkeit in einer königlichen Weise widerspiegelst. Nun, was heißt König sein? Bestimmen, oder? Wollen wir nicht das bestimmen? Sind das die kleinen Kinder, die sagen, ich möchte bestimmen, ich möchte König sein? Steckt das nicht in uns drin? Bestimmen wollen? Ja, weil wir dazu berufen sind. Bloß wir sollten wissen, wo wir zu bestimmen haben und wie wir zu bestimmen haben und was wir zu bestimmen haben. Und ich möchte uns ein bisschen aufklären über das, wofür uns Gott bestimmt hat, dass wir bestimmen. Wir haben Jesus Christus als den König aller Könige von Menschen verkannt. Offiziell hatte er keinen Königstitel, nicht von den Menschen verliehen. Aber er sagte, mein Reich ist nicht ein Reich von dieser Welt. Es gibt ein Reich, in dem Jesus herrscht und bestimmt. Und das ist die geistliche Dimension, die geistliche Welt, in der Christus seit der Himmelfahrt, haben wir diese Woche gehabt, dort auf dem Thron sitzt, zu Rechten des Vaters. Und er regiert in dieser geistlichen Welt über alles. Und seine Regierung war sichtbar auf dieser Erde. Wenn er sprach, so haben die Leute gemerkt, er spricht wie? Mit Autorität, mit Vollmacht. Seine Worte waren königliche Worte. Und jeder spürte, in diesen Worten ist die Wahrheit. Diese Worte sind nicht eine Option, sondern diese Worte sind Befehle. Lies die Bergpredigt. Sie ist sehr direktiv, sehr klar. Und wenn er nur in die Nähe von Menschen gekommen ist, die dämonisiert waren, da zitterten diese Dämonen. Die hatten Respekt vor diesem König aller Könige. Durch sein mächtiges Wort heilte er Kranke, bedrohte den Sturm, weckte die Toten auf. Er kümmerte sich in einer königlichen Weise um die seelischen Bedürfnisse von Menschen. Und selbst der Hunger kümmerte ihn. Er hat für sie gesorgt. In der Wüste widerstand er königlich den Versuchungen Satans. Und als die Feinde ihn angriffen, hatte er Weisheit gehabt, über die nur wir alle staunen können. Und später, als er gefangen werden sollte, sprach er nur, ich bin's. Und was passierte? Alle fielen rückwärts auf den Boden. Was für eine Macht, was für eine Autorität, was für eine königliche Würde, die von ihm ausging, selbst in dem Moment, wo er gefangen werden sollte. Und er bildete seine Jünger und bevollmächtigte sie, dasselbe zu tun. Und das ist um das Königliche, um das es hier heute geht. Es geht darum, in der geistlichen Welt unsere Position einzunehmen und in dieser geistlichen Welt König und Priester zu sein. Das bedeutet, wir haben in dieser Welt eine königliche Autorität. Unabhängig davon, wer du in dieser Welt bist. Vielleicht völlig unbedeutsam. Übrigens, Paulus, als er diese Worte schrieb, saß er gerade im Gefängnis. Menschlich gesehen war er ein Gefangener, in Ketten gebunden, beherrscht von dem römischen Staat. Aber in der geistlichen Welt war dieser Mann ein König und ein Priester. Er sprach Worte, er schrieb Worte aus dem Gefängnis heraus, die Kraft haben bis heute, die den Stoff für diese Predigt geben. Ist das nicht erstaunlich? Und diese Welt und diese Vollmacht in der geistigen Welt, König und Priester zu sein, zeigt sich in den Gaben, die Christus seiner Gemeinde gegeben hat. In den Gaben, die Christus dir und mir gegeben hat. Das ist das Zweite, worauf es ankommt. Im Text heißt es, jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihn von Christus zugemessen bekommen hat. Das heißt, du und ich, wir haben von dieser königlichen Kraft von Gott eine bestimmte Portion zugeteilt bekommen. Und nun stellt sich die Frage, warum ist so wenig von dieser königlichen Kraft bei uns Christen zu sehen? Kraft ist nicht ein bisschen auseinander zwischen dem, was ich gerade gesagt habe, und zwischen dem, was man so in der Christenheit so gegenwärtig sieht? Was ist der Grund? Warum klafft das auseinander? Warum kommt diese Kraft, die Gott dir und mir zugesprochen hat, so wenig zum Tragen? Paulus gibt die Antwort darauf in diesem Text und er sagt, darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, Himmelfahrt, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das heißt, bevor Christus den Menschen Gaben gegeben hat, hat er sie befreit. Hier steht ein ganz interessanter Ausspruch. Er hat die Gefangenen gefangen geführt. Was ist das für eine Gefangenschaft? Es ist eine geistliche Gefangenschaft, in der so viele Christen und Menschen stecken. Sie haben die Berufung. Sie haben die königliche Berufung von Gott bekommen. Und sie haben auch die Gaben zugeteilt bekommen. Aber der Grund, warum das nicht zum Tragen kommt, ist, weil sie in Gefangenschaft leben. Ich möchte so einige dieser Gefangenschaften benennen. Es kann eine Gefangenschaft in der Unwissenheit sein. Viele von uns, die heute hier in der Gemeinde dienen, werden sich wahrscheinlich erinnern, irgendwann waren sie in der Unwissenheit. Sie ahnten gar nicht, wofür Gott sie bestimmt hat. Ich kenne diese Zeit der Unwissenheit. Ich hatte keinen blassen Schimmer davon gehabt, was Gott alles mit meinem Leben vorhat. Hast du diese Zeit auch mal erlebt? Die Gefangenschaft der Unwissenheit. Und es gibt so viele kostbare Menschen um dich herum, in dieser Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, überall in dieser Welt. Sie leben nicht königlich, weil sie von diesem König noch gar nichts wissen. Und weil sie von dieser Berufung, die in ihnen steckt, keine Ahnung haben. Wir brauchen eine Befreiung aus der Gefangenschaft der Unwissenheit. Und dafür gibt es das Wort Gottes. Dann gibt es eine Gefangenschaft in Süchten. Viele Menschen vergeuden im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben, ihr kostbares Leben, indem sie den Süchten sich hingegeben haben. Davon spricht die Bibel an mehreren Stellen. Sinnlos fristen sie ihr Dasein in krankhaften Gewohnheiten, vergeuden ihre kostbare Zeit, ihre Gesundheit und alles, was Gott ihnen gegeben hat, und machen sich selbst und die Menschen um sich herum kaputt, obwohl sie König und Priester sind. Obwohl sie eine göttliche Berufung haben, aber sie sind verblendet. Sie schaden sich selbst und schaden anderen. Fand sie erstaunlich, wie Pastor David neulich die Sexsucht benannt hat. Auch das kann eine Sucht sein. Wie viele Menschen sind gefangen, gefangen ihrer Sucht. Deswegen kommt es nicht zum Tragen. Es kann sein, dass einer in einer Gefangenschaft der Mächte der Finsternis direkt ist. Diese Menschen suchten nach Antworten für manche Fragen, suchten nach Freiheit, Heilung und Gesundheit, allerdings an falscher Stelle. Horoskope bestimmen jetzt ihre Leben. Sie sind total bestimmt von dem, was gerade so ein Horoskop sagt. Homöopathen mit diesen kleinen Kügelchen setzen sie in Bann. Sie stehen im Einfluss von Geistheiler, Wahrsager, Horrorfilme und dämonische Musik. Der ganze okkulte Bereich, die Menschen in Gefangenschaft nimmt. Eine Gefangenschaft von okkulten Mächten. Es kann aber auch die Gefangenschaft von Ängsten und Sorgen sein. Viele Menschen sind gefangen von der Angst über die Zukunft. Viele Menschen sind gefangen von Ängsten und Sorgen. Sie sind so blockiert, dass sie aus dieser Angst heraus gar nicht rauskommen. Deswegen können sie den Dienst, die Berufung, die Gott in sie hineingelegt hat, nicht leben. Und dann gibt es Menschen, die in der Gefangenschaft der Bitternis, des Neides und der Eifersucht hängen. Sie haben so einen Tunnelblick bekommen. Sie sehen nur sich selbst. Die ganze Welt um sie herum bleibt ausgeblendet. Sie sind Gefangene in ihrer eigenen Bitternis, in dem Neid und Eifersucht. Und dann gibt es viele Menschen, die gefangen sind durch den Betrug des Reichtums. Der eine hat es und ich muss es auch haben. Und nun wird das Ganze an Kraft, Zeit und Energie investiert, um diesem irrigen Glauben, ich werde besser leben, wenn ich mich mehr investiere, wenn ich mehr leiste. Und der Mensch bleibt in dieser Gefangenschaft und kann nicht den Dienst tun, weil er keine Zeit dafür hat. Er kann nicht seine Berufung nachgehen. Und dann gibt es diese Gefangenschaft in der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Man hat sich einlullen lassen und merkt nicht, dass man eigentlich auf der Titanic hier ist in dieser Welt. Und irgendwann kommt die Katastrophe. Ist das nicht tragisch? Da gibt es Menschen, die eine königliche Berufung haben, die eigentlich Könige und Priester sind. Aber diese Menschen sind im Moment Gefangene. Der eine und die fünf, das ist mein letzter Punkt. Zunächst brauchen diese Gefangene diesen einen, der sie befreit aus dieser Gefangenschaft. Schaue ich auf das Kreuz, dann sehe ich Jesus. Wir brauchen diese Befreiung aus der Gefangenschaft. Er hat dich befreit, du Gefangener, aus deiner Gefangenschaft. Er hat es getan. Er hat es getan am Karfreitag, als er dort sein Leben für dich gegeben hat. Er hat es getan am Ostermorgen, wo er auferstanden ist. Und er hat es getan am Himmelfahrtstag, als er dort neben Gott zu Rechten des Vaters eingesetzt worden ist. Er hat alles getan, um dich aus dieser Gefangenschaft zu erlösen. Und die Botschaft lautet, du bist kein Gefangener der Mächte der Finsternis mehr. Du bist kein Sklave von der Unwissenheit, von Süchten, von Fesseln der Macht der Finsternis, von Ängsten und Sorgen, von Materialismus, von Bitternis, Neid, Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Das ist Fakt. Einer hat dich bereits befreit. Er muss dich nicht befreien, weil er dich bereits schon befreit hat. Ist das nicht krass? Da gibt es diese Berufenen, von der der Predigtext spricht, König und Priester. Und sie sitzen in der Gefangenschaft der Macht der Finsternis. Über wen sollten die König und Priester bestimmen? Über die Mächte der Finsternis, oder? Und nun sitzen diejenigen, die über die Mächte der Finsternis eigentlich herrschen sollten, in der Gefangenschaft der Mächte der Finsternis. Merkt ihr, warum der Feind das will? Weil er weiß, wenn wir Könige und Priester sind, hat er nicht mehr zu lachen. Versteht ihr? Darum geht es. Das ist das ganze Spiel hier. Und der eine ist gekommen, um dich aus dieser Gefangenschaft rauszuholen. Wir haben gerade den Kurslaufen Freiheit erleben. Und da geht es genau um dieses Thema. Christus hat uns frei gemacht von aller Macht der Sünde, von aller Gefangenschaft durch die Mächte der Finsternis. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das für uns annehmen. So lernen wir es im Kurs. Wodurch tun wir das? Indem wir uns mit dem Sterben und der Auferstehung Jesu in der Taufe identifizieren. Wir vollziehen es nach in der Taufe und nehmen diese persönliche Befreiung für uns in der Taufe in Anspruch. Und dann wird das, was damals vor 2000 Jahren passierte, eine Wirklichkeit in unserem Leben. Und ab dem Moment der Taufe spätestens bist du faktisch kein Sklave und kein Gefangener mehr. Deswegen heißt es bei uns Glaubenstaufe. Das muss ich glauben, wenn ich mich taufen lasse. Wenn ich das nicht glaube, ist die Taufe ein Ritual. Und das kann man vergessen. Es geht darum, dass wir es erfassen, dass wir tatsächlich keine Gefangene mehr sind. Es gibt eine Phase der amerikanischen Geschichte, die uns das so vor Augen führt. Und zwar bis zu einer bestimmten Zeit waren Farbige in Amerika Leibeigene, waren Sklaven. Eine Nation, die selber für Freiheit gekämpft hat, hat Menschen zu Sklaven gemacht, und zwar in Massen. Viele Farmer haben Farbige in Amerika wirklich klein gehalten, versklavt, ausgenutzt, bis zum geht nicht mehr. Und das lief bis zum 18. Dezember 1865. An diesem Datum wurde die amerikanische Verfassung geändert, und seit diesem Tag gab es offiziell, laut Gesetz in Amerika, keine Sklaven mehr. Damit es so weit kommen konnte, musste ein Präsident, nämlich Abraham Lincoln, sein Leben lassen. Eine Verfassung musste geändert werden, und die Farbigen hatten ab diesem Datum verbrieft den Nachweis, dass sie jetzt keine Sklaven sind. Das Tragische dabei war, dass das Leben der Farbigen nicht verändert hat. Sie lebten weiter auf diesen Farmen und dienten wie Sklaven weiter, weil sie es nicht begriffen haben. Sie haben nicht verstanden, dass sie ein neues Recht haben, dass es eigentlich, was passiert, Unrecht ist. Und sie haben sich dem nicht widersetzt. Sie haben diese Freiheit nicht in Anspruch genommen. Erst später, nach und nach, begannen die Leute es zu verstehen. Ist es nicht eine Tragik? Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gelassen, um dir und mir eine Freiheit zu erwirken von der Gefangenschaft der Macht der Finsternis. In der Taufe darfst du diese Befreiung annehmen. Und nun ist die Frage, warum sind so viele Christen immer noch Gefangene der Macht der Finsternis? Warum verstehen wir es nicht, was Christus für uns getan hat? Warum nehmen wir es nicht in Anspruch? Wenn du noch ein Gefangener einer dieser Punkte bist, heute Morgen hier, dann möchte ich dich auffordern, steh auf. Steh auf aus dieser Gefangenschaft. Nimm die Freiheit, die Christus dir geschenkt hat, heute in Anspruch. Es ist wichtig, dass du aufstehst. Es ist nicht deine Bestimmung, ein Sklave zu sein. Deine Bestimmung ist, ein König und ein Priester zu sein. Und du hast einen Dienst, und das ist mein nächster Punkt. Du hast einen Dienst von Gott bekommen. Aber dein Dienst passiert nicht, wie er passieren sollte, solange du noch Gefangener bist. Deine Berufung geht nicht in Erfüllung, solange du ein Gefangener bist. Der eine und die fünf. Der eine ist derjenige, der dich aus der Gefangenschaft rausgeholt hat. Und die fünf, das sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die Gott dafür eingesetzt hat, um dich in den Dienst hineinzuführen. Ich habe nicht genügend Zeit, um das ausführlich jetzt zu behandeln. Aber Gott hat dich gerufen, ein königlicher Priester zu sein. Gott hat dich gerufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Dein Auftrag ist, zu herrschen. Zu herrschen, wie Jesus geherrscht hat. Und wie hat Jesus geherrscht? Wenn er sprach, so waren es Worte eines Königs. Seine Worte hatten Vollmacht. Der König aller Könige will, dass du wie er herrscht, dass du Worte mit Vollmacht sprechen kannst. Wenn er nun in die Nähe von Menschen kam, die dämonisiert waren, da haben die Dämonen sich geregt, die haben gezittert vor seiner Gegenwart. Gott will, dass du herrschst. Und er hat dir den Auftrag gegeben, Dämonen auszutreiben. Durch sein mächtiges Wort heilte er Kranke, bedrohte den Sturm, weckte die Toten auf. Kann es vielleicht sein, dass du es auch machen solltest? Ja. Wenn wir königlich herrschen, dann gehört es eben auch dazu. Und er kümmerte sich um seelisch leidende Menschen und den physischen Hunger. Wenn du herrschst, dann ist auch das dein Teil. Und er bildete andere aus und bevollmächtigte sie, genau dasselbe zu tun. Das ist die Freisetzung, die in Christus geschieht. Und jetzt halte ich fest, diese Dinge sind ein Teil deiner Berufung und meiner Berufung. Und damit du in diese Berufung hineinkommst, hat Gott in die Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Pastorale Dienste, die aber auch an Nicht-Pastoren delegiert werden können. Und diese Dienste passieren und passieren auch hier in der Gemeinde. Und ich möchte dich einladen, nimm an diesen Diensten teil. Wie kannst du von diesen Diensten profitieren? Besuche den Entwicklungspfad. Dort wirkt die Lehre, die Gabe der Lehre wirkt dort und die Ermutigung. Du darfst dort zugerüstet werden. Du kannst den Dienst des Hirten in Anspruch nehmen. Wie? Geh in eine Kleingruppe. In der Kleingruppe wird jedes Mitglied gezählt. Jedes Schaf wird beim Namen wahrgenommen und gezählt und versorgt. Du kannst von dem Dienst der Prophetie profitieren, indem du den Gottesdienst besuchst und das Wirken des Heiligen Geistes hier in prophetischer Weise entgegennimmst. In der Kleingruppe passiert dasselbe. Und überall, wo gebetet wird. Und wie kannst du von dem Evangelisten profitieren? Wir üben das in der Kleingruppe durch den leeren Stuhl. Jeder wird freigesetzt, Menschen für Gott zu begeistern. Und wie können wir von dem apostolischen Dienst profitieren? Der apostolische Dienst ist ein übergemeindlicher Dienst, wird immer wieder in der Bibel gezeigt, indem wir uns mit anderen Gemeinden vernetzen. Deswegen leben wir in einem Netzwerk als Gemeinde. Es ist uns ganz wichtig, als Pastoren mit anderen Pastoren vernetzt zu werden, weil der apostolische Dienst dafür sorgt, dass die Gemeinde sich gesund entwickelt. Und nun komme ich zu meiner Botschaft. Das ist eine zweifache Botschaft. Wenn du noch in einer geistlichen Gefangenschaft lebst, ich habe einige Punkte genannt, die Unwissenheit, vielleicht eine Sucht, in der du steckst. Vielleicht steckst du in einer Macht und der Beherrschung der Macht der Finsternis, weil du okkulte Praktiken betrieben hast und jetzt ein Gefangener bist dieser Mächte. Vielleicht bist du beherrscht von Ängsten und Sorgen, vom Materialismus, vom Bitternis, Neid und Eifersucht oder der Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Was auch immer deine Gefangenschaft ist, sie verhindert, dass du in die Berufung kommst, die Gott dir gegeben hat. Ich möchte mit uns beten. Lass uns miteinander aufstehen. Ich lade dich ein. Die Befreiung, die in Christus Jesus ist, gerade jetzt in Anspruch zu nehmen. Vor 2000 Jahren hat Christus dich befreit. In der Taufe ist diese Befreiung dir zugesprochen worden. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann wird es Zeit, dass du diesen Schritt tust. Aber wenn du immer noch in einer Gefangenschaft steckst, dann ergreife im Glauben deine Befreiung. Sei nicht einer wie diese Farbigen in Amerika, die das verbriefte Recht auf Befreiung hatten, aber sich immer noch wie Sklaven verhalten haben. Steh auf im Glauben und ergreife deine Befreiung. Und ich glaube ganz fest, dass jetzt die Ketten fallen. Die Ketten fallen in diesem Raum. Die Ketten der Gefangenschaften. Sie fallen jetzt. Wenn du es im Glauben ergreifst, dann fällt deine Kette, denn Christus hat dich schon befreit. Und ich möchte dich einladen, wenn du unter einer dieser Gefangenschaft leidest, dann erhebe deine Hand zu Christus und sag, hier bin ich. Ich möchte befreit werden. Ist jemand hier, der befreit werden möchte? Ist jemand hier, der aus dieser Gefangenschaft raus will und sagt, hier, ich möchte frei sein? Dann erhebe deine Hand. Erhebe sie als eine Anfrage an Christus. Ich möchte frei werden. Ist noch jemand? Ist noch jemand? Die Gefangenschaft soll aufhören. Da gehörst du nicht hinein. Das ist nicht deine Bestimmung. Ergreife die Befreiung, die Christus gerade jetzt dir zuspricht. Wen der Sohn frei gemacht hat, so heißt es, der ist wirklich frei. Christus hat dich frei gemacht. Glaube es und lebe es. Geh heraus aus diesem Gefängnis, denn der Satan ist schon entwaffnet. Er hat die Mächte der Finsternis, so heißt es in der Bibel, öffentlich zur Schau gestellt und entwaffnet. Sie ist entwaffnet, die Macht der Finsternis. Diejenigen, die dich gefangen gehalten haben, die sind entwaffnet im Namen Jesus. Sie sind entwaffnet im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du ein Befreiter bist, dann lade ich dich ein. Nimm den fünffältigen Dienst in Anspruch. Bleib nicht ein Gast und Besucher hier in der Kirche. Bleib nicht ein Zuschauer, sondern steig ein. Steig ein. Geh in den Entwicklungspfad. Geh in die Kleingruppe. Geh in ein Team. Lass dich ausrüsten. Lass dich zurüsten. Denn Gott hat eine Berufung in dein Leben gegeben. Er möchte, dass du ein königlicher Priester bist. Er möchte, dass du in die Gabe hineinkommst, die Gott dir gegeben hat. Nicht vor sehr langer Zeit hat Jessica H. eine Predigt hier gehalten. Und am Ende hatte sie einige Dinge prophetisch über die Gemeinde ausgesprochen. Und zwei Dinge möchte ich erwähnen, die sie da gesagt hat. Da heißt es, Menschen, die zuvor nicht gedient haben, finden Berufung und Dienst. Das ist genau das, was Gott will. Hat er schon gesagt. Hast du es gehört? Dann hör es nochmal. Und dann Dienende werden die Gebiete erweitern und kommen in ihre Berufung. Wenn du dienst, es gibt den nächsten Schritt. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du auch diese Dienstgaben freisetzt hier in dieser Gemeinde. Dass wir als Gemeinde, als Kirche hier einfach stark werden und mündig werden, Jesus Christus. Dass wir nicht wie Kinder sind, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, sondern dass wir in dir gefestigt und gegründet sind, Jesus. Dass wir zur vollen Mannesreife kommen, zu der Fülle Christi im Namen Jesus. Ich spreche das aus über diese Gemeinde und ich glaube, dass es geschieht. Von einem Sonntag zum anderen, von einer Woche zur anderen, wirst du es wirken, dass dieser Einfluss des Reiches Gottes um uns zunimmt, dass die Dunkelheit abnimmt und das Licht zunimmt um uns herum, dass wir wirklich Land einnehmen, Jesus Christus, dass wir wirklich in der Lage sind, Menschen für dich zu begeistern. Im Namen Jesus, Vater. Amen.